Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Heute beschäftigen wir uns mit den aktuell laufenden Honorarverhandlungen für Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Wir wollen allerdings nicht in die Glaskugel blicken, welche Zahl für die Erhöhung des Orientierungswertes am Ende herauskommt, sondern wir wollen uns damit beschäftigen, welche Faktoren eigentlich über das Ergebnis der Verhandlungen bestimmen. Anlass für das Gespräch heute ist eine Pressemitteilung der KV Rheinland-Pfalz aus der vergangenen Woche. Dort hatte der stellvertretende KV-Chef Dr. Andreas Bartels eine Reform der Finanzierungsverhandlungen gefordert. Und jetzt haben wir ihn am Telefon. Hallo nach Mainz, Herr Dr. Bartels.
Ja, hallo, Herr Gerloff. Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, das, was wir in der Pressemeldung letztendlich mitgeteilt haben, nochmal, ich sag mal, ein wenig konkretisierter ausarbeiten zu können mit Ihnen gemeinsam.
Ja, ich bin gespannt. Die Verhandlungen zwischen KBV und GKV-Spitzenverband scheinen sich ja mal wieder festgefahren zu haben. Einem Angebot der Krankenkassen von 1,6% steht die Forderung der Kassenärzte von 6,7% entgegen. Kommt es am Ende wie jedes Jahr dazu, Professor Wasem als Vorsitzender des erweiterten Bewertungsausschusses legt am Ende eine Zahl fest und die Ärzte machen lange Gesichter?
Man muss damit rechnen. Ja, dadurch, dass die beiden Forderungen so weit auseinander liegen, das haben wir ja in der Vergangenheit auch schon öfters miterlebt, ist es so, dass letztendlich dann nicht der Bewertungsausschuss, sondern der erweiterte Bewertungsausschuss entscheidet und im erweiterten Bewertungsausschuss ist das Gremium sozusagen durch den unabhängigen Schiedsmann, dem Herrn Professor Wasem, eben erweitert, sodass dann eben notfalls der Schlichter einen Vorschlag macht und dann, wie gesagt, beide Parteien überlegen können, akzeptieren wir es oder akzeptieren wir es nicht. Wenn es nicht akzeptiert wird, dann entscheidet aber die Stimme von Herrn Professor Wasem letztendlich.
Immer wieder wird ja gesagt, dass die Gespräche eigentlich gar keine richtigen Honorarverhandlungen seien, sondern dass im 5. Sozialgesetzbuch eigentlich ziemlich genau festgelegt sei, wie die Erhöhung zu berechnen ist. Ist das eigentlich tatsächlich so? Und welchen Spielraum hat der Bewertungsausschuss bzw. dessen erweiterte Variante, wenn man so sagen will, welchen Spielraum hat der überhaupt?
Also die wesentlichen Grundzüge sind tatsächlich im Sozialgesetzbuch § 87, glaube ich, festgelegt. Die Details hat der Bewertungsausschuss sich selbst sozusagen erlassen, gemeinsam. Und in diesen Details stehen dann eben halt die sehr, sehr komplizierten Berechnungsgrundlagen. Das sind teilweise hochkomplexe Formeln, die sie da anzuwenden haben. Wenn ich es mal ganz grob jetzt für die Zuhörer ausführen darf, dann ist es so, dass eben in die Bewertung eingeht einmal der Arztlohn, der geht zu 60% ein, also die Entwicklung des Arztlohns, und zu 40% gehen die sogenannten technischen Leistungen ein. Und in diesen technischen Leistungen sind alle Dinge enthalten, wie zum Beispiel Mitsteigerungen, Personalsteigerungen und. Die Berechnungsgrundlagen oder der Interpretationsspielraum ist allerdings so riesig, dass wir sehen, dass man tatsächlich, ich sag mal, mit der gleichen Berechnungsgrundlage tatsächlich völlig unterschiedliche Forderungen aufstellen kann. Das sieht man in dieser jetzigen Differenz und das sieht man auch in den vergangenen Jahren. Wir hatten ja Jahre vor 2022, da sind die Krankenkassen immer mit dem Angebot einer Nullrunde überhaupt in die Verhandlungen gestiegen.
Ja, in der Gegenrechnung könnten ja die Kassen dann immer sagen, die sogenannten Effizienzreserven oder die wirtschaftlichen, wie nennt sich der Begriff genau? Also es geht darum, Effizienzreserven in den Praxen zu heben. Und das geht dann gegen die Steigerungen aus Lohn und Arztlohn, aber auch die technischen Komponenten. Wie berechnet man eigentlich so eine Kostenfunktion einer Arztpraxis? Also ich meine, der technische Fortschritt ist ja nicht von der Hand zu weisen, aber auf der anderen Seite, er kommt ja nicht überall gleichzeitig bei den Praxen an. Ja, wie kommt das zustande?
Also die meisten Vorgaben, was die, ich sag mal, inflationäre Preisentwicklung angeht, werden von dem von dem Bundesamt des Statis mitgebracht. Da können Sie ja sehen, wie haben sich denn die Mieten entwickelt, wie haben sich denn Löhne entwickelt, wie haben sich Kosten entwickelt für irgendwelche Wartungen und Hygiene und sowas. Das liefert eigentlich das des Statis. Das Problem ist nur, das sind natürlich auch Durchschnittswerte und das sind natürlich Werte, die eigentlich erhoben sind, ich sag mal, für den ganz normalen Bevölkerungsschnitt und nicht mit für speziell jetzt zum Beispiel eine Arztpraxis. Und darin liegen eben halt, ich sage mal, die wesentlichen Probleme, wie ist das zu interpretieren. Und dann kommen solche Dinge, dass eben halt, wie gesagt, wie Sie es eben gerade erwähnt haben, der GKV-Spitzenverband argumentiert, ja, ihr habt aber noch Effizienzreserven, ihr könntet noch effizienter arbeiten. Also das muss man ganz ehrlich sagen, da sind die Praxen mittlerweile echt am Anschlag und ganz im Gegenteil, durch die hohe Bürokratie, die uns immer noch aufgebürdet wird, ist das die Effizienzmöglichkeit uns gar nicht mehr gegeben. Und es kommen solche Behauptungen wie nach dem Motto, ja, die Tariflöhne der Mitarbeiter sind gestiegen, also der medizinischen Fachangestellte, da gab es ja Verhandlungen, das sind ja klare Zahlen, Daten, Fakten, aber ihr zahlt ja Untertarif, beziehungsweise ihr stellt Mitarbeiter ein, die sind gar keine medizinischen Fachangestellte für die Rezeption, die kommen aus anderen Bereichen und die werden gar nicht zu solchen Löhnen bezahlt. Das sind immer Behauptungen, da steht die eine Behauptung gegen die andere Behauptung und es ist halt schwerlich, dann da irgendwo aufeinander zuzugehen.
Versuchen wir das nochmal ein bisschen aufzudröseln. Eigentlich heißt es ja immer, es geht um die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung. Ja. Das wird mit befreiender Wirkung gezahlt. Auf der anderen Seite kommen da die Kosten rein und die Effizienzreserven und der Arztlohn und so weiter. Das haben Sie eben sehr schön beschrieben. Aber wo kommt da eigentlich dieser Nexus zwischen Morbidität und Orientierungswert dann rein?
Na, die morbiditätsorientierte Gesamtvergütung ist ein großer Topf. Mit diesem Topf zahlen die Krankenkassen den Ärzten bzw. den KV, die das dann verteilen, sozusagen die Gesundheitsversorgung vor Ort. Und das Problem ist natürlich, dass dieser Topf hat eins von Haus aus sowieso schon nicht ausreicht, aber der muss natürlich sich der Preisentwicklung auch anpassen. Und diese Preisentwicklung, also die Erweiterung dieses Topfes, die wird eben halt im Bewertungsausschuss jedes Jahr neu festgelegt. Also um wie viel wächst dieser Topf für die Ärzteschaft? Und das kommt ja dann bei jedem einzelnen Arzt an Honorar zusätzlich an. Der Orientierungspunktwert ist ja nur ein Bewertungsmaßstab für die einzelne ärztliche Leistung. Also sie multiplizieren Punkte, die der EBM festlegt, mit dem Orientierungswert und daraus erhalten sie dann ihren Eurolohn für die jeweilige ärztliche Leistung.
Wenn sie voll bezahlt wird.
Wenn sie voll bezahlt wird, wie gesagt, da kommt dann nochmal Budgetierung hinzu. Das heißt, da kommt dann nochmal dazu, hat die Arztgruppe mehr Leistungen erbracht, als man, für die Entwicklung des Topfes angenommen hat. Und dann muss der Wert nochmal runtergenommen werden. Das heißt, wir haben einige Leistungen, die wir nur zu 80% auszahlen können, weil sonst der Topf überhaupt nicht ausreicht.
Früher hieß es ja, dass sich die Honorarentwicklung an der Grundlohnsumme orientiert. Jetzt soll sich die Gesamtvergütung an der Morbidität orientieren. Ist das richtig in der Erinnerung? Das ist ja schon eine ganze Weile her, nicht? Aber am Ende hört sich das ja trotzdem noch so an, wenn es eben sich am Arztlohn und so weiter orientiert. Da spielt dann doch diese alte Geschichte immer noch rein.
Ja, Sie haben absolut recht. Also es ist tatsächlich so, und das ist vielleicht auch eine schwarze Stunde in der Ärzteschaft gewesen, aber dass diese neue Bewertung der Entwicklung über Demografie und Morbidität, das ist eigentlich von Ärzteseite damals gekommen. Und zwar hatten wir lange Jahre eine Grundlohnsummenentwicklung von null. Ja, genau. Und dann hat damals die KBV entschieden, ich glaube, der Herr Köhler war damals wesentlich zuständig, ein neues Verfahren einzuführen, das einmal, wie gesagt, die Altersentwicklung in den jeweiligen Regionen berücksichtigt, also die sogenannte Demografie. und die Morbidität, das ist die Diagnoseentwicklung. Das heißt, da gehen verschiedene Diagnosen ein und zeigen zum Vorjahr sozusagen eine Entwicklung, dass die Menschen, sage ich jetzt mal, kranker geworden sind. Mhm. Und wenn diese Dinge ansteigen, dann gibt es einen zusätzlichen Faktor, der dann in den Orientierungspunktwert mit eingerechnet wird. Das ist aber mittlerweile praktisch auf dem Stand Null, teilweise sogar Minus. Wir haben jetzt in Rheinland-Pfalz, was die Demografie angeht, einen Minuswert. Auch was die Mobilität angeht, haben wir einen Minuswert mittlerweile. Das heißt, da ist die Entwicklung eher negativ. Insofern wünschen sich natürlich viele Ärzte wieder die alte Regelung zurück, dass man wieder nach der Grundlohnsummenentwicklung tatsächlich den Punktwert entwickelt, weil wir haben natürlich sehr hohe Differenzen zwischen, wie gesagt, Inflationsrate, die alle Arztpraxen betrifft, ja, und den, ich sage mal, den Ergebnissen aus dem Bewertungsausschuss. Also wenn ich das mal vortragen darf, für 23 hatten wir eine 2%ige Steigerung im Bewertungsausschuss bekommen. Die Inflationsrate lag dabei 7,9%. Für 24 hatten wir eine Inflationsrate von 5,9%. Und haben ein Ergebnis von 3,85% erzielt. Daran sehen Sie, dass die Schere für die Arztpraxen immer weiter auseinandergeht und wir immer mehr Probleme bekommen, tatsächlich die Attraktivität der Niederlassung überhaupt noch nach außen zu propagieren und ja zu sagen, warum soll ich mich niederlassen? Das lohnt sich nicht, das Risiko ist zu groß und dann gehe ich lieber als angestellter Arzt und wir haben heute keinen mehr, der irgendeine Praxis übernimmt.
Sie haben jetzt gerade die Inflationsrate angesprochen. Da geht es ja dann auch und vor allem um die Tarife der MFA, die ja zuletzt sehr kostentreibend gewirkt haben. Da gab es ja den Abschluss 7,4%, ja, glaube ich, Anfang dieses Jahres. Und der war ja auch wirklich höchste Zeit. Jetzt sagen Sie, die Kassen sagen, die Ärzte zahlen unter Tarif. Aber wenn Sie sich gegen Krankenhäuser oder auch gegen die Krankenkassen als Konkurrenten um diese Fachkräfte irgendwie durchsetzen können wollen, dann brauchen die ja eigentlich anständige Steigerungen. Sonst wandern die MFA doch ab. Und das im Hinterkopf gab es ja eigentlich eine Einigung mit den Krankenkassen, dass die Tariferhöhungen in Zukunft schneller berücksichtigt werden. Schlägt sich das in den aktuellen Gesprächen schon nieder? Ich hatte irgendwie nochmal nachgelesen bei uns im Archiv, ab 2025, nun geht es ja um 2025, also fließt dieser Tarifabschluss von 7,4% tatsächlich da schon ein?
Ja, der Tarifabschluss bedingt diese 1,6%. Das ist das Einzige, was die Krankenkassen akzeptiert an Steigerung. Nur den Tarifabschluss. Und der Tarifabschluss, die müssen die Berechnungsgrundlage. 60% haben wir Arztlohnentwicklung. Arztlohnentwicklung, sagen die Krankenkassen, sehen wir keinen Grund, den Arztlohn weiterzuentwickeln. Also 60% wird überhaupt nicht sozusagen berechnet. Und dann haben wir die restlichen 40%. Und von den restlichen 40% technische Leistungen, da gehen wiederum 50% in die Tariflohnentwicklung der MFAs rein. Und das sind genau diese 1,6%, die uns jetzt die Krankenkassen anbieten. Alles andere findet keinerlei Berücksichtigung. Mhm.
Also Mieten überhaupt nicht. Das wird dann alles aufgefressen von den Effizienzgewinnen, die die Kassen sehen. Kann man das so lapidar sagen? Oder wie?
Ja, ich meine, eine Unverschämtheit finde ich persönlich ist, dass die Krankenkassen in diese Verhandlungen reingehen und sagen, wir sind finanziell sozusagen am absoluten Limit. Sie wissen ja, die Ausgabenentwicklung der Krankenkassen ist momentan exorbitant. Deren Ressourcen sind natürlich, also die ganzen Rückstellungen und sowas sind mittlerweile aufgebraucht. Und das Argument, dass sie sagen, wir können keine Preissteigerung im ambulanten Bereich finanzieren, ist, weil sie kein Geld haben. Aber wir sagen natürlich, der Arzt muss einen Arztlohn erhalten, der entsprechend ist und der ihn auch seine Praxis weiterfinanzieren lässt. Und Sie sagen es ganz zu Recht, wir haben mittlerweile, gerade was unsere Mitarbeiter angeht, einen sehr starken Konkurrenzkampf, auch gegenüber dem Krankenhaus. Und wir zahlen in der Regel nicht Tarif. Also bei mir, in meiner Praxis hat keiner Mitarbeiterin Tariflohn bekommen, sondern wir mussten immer über Tarif bezahlen, damit wir unsere Mitarbeiter halten oder auch überhaupt bekommen.
Mhm. Also da ist die Konkurrenz durchaus spürbar. Und die Tarife für Kassenangestellte. Da habe ich jetzt irgendwo gelesen, die sind auch durchaus kräftig angestiegen. Und so ist ja, es doch, oder?
Ja, ja, das ist richtig. Also das ist auch ein Konkurrent. Also die KV übrigens beschäftigt ja auch Mitarbeiter im MFAs, also medizinische Vorangestellte. Auch wir sind sozusagen eine Konkurrenz zu unseren eigenen Arztpraxen, weil wir brauchen ja auch diese Mitarbeiter. Und auch da ist es so, dass die teilweise bei uns besser bezahlt werden können, als das eben halt, ich sag jetzt mal, die Arztpraxis selbst finanzieren kann aufgrund der Einnahmesituation. Also da gibt es viele Konkurrenzmöglichkeiten, an die sich die mit der MFAs eben halt auch umgucken können, wenden können. Da können wir nur punkten, indem wir sagen, wir schaffen wirklich in unseren Praxen ein tolles Betriebsklima und gute Arbeitsbedingungen. Damit können wir die Mitarbeiter halten und da ist halt jeder Praxisinhaber da halt dabei, eben halt, ich sag mal, den Arbeitsplatz in den Vordergrund zu stellen.
Wie kann eigentlich, um das nochmal ein bisschen zu vertiefen, wie kann eigentlich eine Krankenkasse, die vielleicht für die Kliniken 10% mehr zahlen musste und die vielleicht ihren eigenen Angestellten auch einen ordentlichen Schluck aus der Pulle gewährt, argumentieren, wir haben kein Geld mehr für die ambulante Versorgung oder zumindest nicht mehr Geld. Das ist doch, sagen wir mal, nach außen eigentlich schwer darstellbar, oder?
Ja, absolut. Also da gebe ich Ihnen absolut recht, Herr Keller. Und wir empfinden das auch als eine Unverschämtheit. Aber Sie müssen ja auch diese Unterschiede müssen wir nochmal darstellen, eben halt in der stationären Versorgung und auch die Finanzierung der stationären Versorgung ist halt eher Bundes- beziehungsweise vor allem Ländersache, während eben der ambulante Teil, ich sage mal, in der Selbstverwaltung letztendlich gehandelt wird. Und Bund und Länder tun natürlich für den Anteil, für den sie selbst Sorge tragen und verantwortlich haben, eher mal auch einen Schluck mehr als für den niedergelassenen Bereich. Das beklagen wir ja schon seit langem. Wir hatten auch nicht diese großzügigen Ausgleiche, wie gesagt, für die unglaublichen Hygienekosten, die in unseren Arztpraxen waren, auch nicht einen Ausgleich entsprechend eben halt diesen Kostensteigerungen in Stromtarifen. Das haben alles nur Krankenhäuser bekommen und das beklagen wir auch schon seit langem.
Nun sagen Sie, Sie wollen diesen Verhandlungsprozess reformieren. Wie könnte denn das genau aussehen, diese Reform?
Naja, wie gesagt, wir hatten ja schon mal letztendlich andere Kautelen und übrigens die Krankenhaussteigerungskosten, die werden auch nach Grundlohnsummenentwicklung teilweise bewertet. Unser großes Problem ist, dass die Selbstverwaltungsorgane natürlich so weit auseinander liegen. Ja, also dass man praktisch mit den Krankenkassen nicht mehr irgendwo auf einen Punkt uns einigen können. Und dass dann immer ein Schlichter sozusagen letztendlich das Urteil führen muss. Dieser Schlichter ist seinerseits aber, wie gesagt, eigentlich der Beitragssatz Stabilität verpflichtet. Und oftmals kommt es dann eben halt in solchen Verfahren dazu, dass ein Angebot unterbreitet wird nach dem Motto, wenn ihr dem zustimmt, dann gebe ich euch so und so viel. Wenn ihr nicht zustimmt, müsst ihr damit rechnen, dass ich einen schlechteren Abschluss nachher schlichte. Das sind natürlich, wie gesagt, Verhältnisse, die sind unangenehm und die sind auch so nicht mehr zu tolerieren. Also wir müssen praktisch den KBV-Vorstand dann teilweise in Schutz nehmen, der dann einem, wie gesagt, Kompromiss zusagt, obwohl er mit dem eigentlich nicht zusagen kann. Aber wenn er ihm nicht zugesagt hätte, hätte er tatsächlich mehrere Millionen Euro dann einfach in den Wind geschlagen. Wir brauchen ein völlig transparentes System, das ist ja gar kein Hexenwerk, dass wir vielleicht nach Inflation, Lohnentwicklung oder sowas einfach ein transparentes System haben, das gut kalkulierbar ist. Das ist wichtig für unsere niedergelassenen Ärzte, dass sie wissen, darauf können sie sich hundertprozentig verlassen. Weil wenn sie eine Praxis, ich sag mal, aufmachen mit 20, 30 Mitarbeitern, es sind ja viele große Praxen, dann brauchen sie da irgendwo auch eine solide Kalkulationsgrundlage für die Zukunft.
Die Krankenkassen sind also da ein bisschen im Vorteil, wenn der Schlichter der Beitragssatzstabilität verpflichtet ist, dann ist das ja ganz nah bei der Argumentation der Kassen, wir haben eh kein Geld.
Genau so ist es.
Und gibt es da keinen Ausweg irgendwo, dass dann sind dann die Vertragsärzte sozusagen das letzte Glied in der Kette? Ist es so? Ich meine, auf der anderen Seite, so schlecht sind die Arzteinkommen ja im Moment, zumindest nach den Statistiken, auch wieder nicht. Und das ist ja dann immer auch öffentlich gar nicht so leicht für die Vertragsärzte dann darzustellen, zu sagen, ja, also wir sind hier, wir stehen hier so knapp da, dass wir unbedingt mehr brauchen. Aber auf der anderen, dann gibt es wieder die Honorarstatistiken, dass dann doch da eben ganz komfortable 250.000 Euro im Durchschnitt stehen. Und also
schön. Ich bin begeistert, dass Sie das ansprechen, Herr Gerloff.
Sehr gut.
Das ist mir so ein wunderbares Thema, mit dem wir dann eben ausgegrenzt werden. Ja,
genau.
Stimmt. Auch da kommt das Argument der Krankenkassen nach dem Motto, also im Schnitt ist der Ertrag der Arztpraxis ungefähr bei 230.000 Euro vor Steuern, und das ist doch mehr als ausreichend, damit müsst ihr doch wunderbar klarkommen, und das ist doch mehr auch als ein Oberarztgehalt und, und. Nein, ist es nicht. Also das muss man ganz klar sagen, das ist so eine Zahl, die, ich sage mal, auf den ersten Blick eben halt sehr, sehr hoch und gigantisch wirkt. Aber Sie müssen immer wieder mitbedenken, dass Sie aus diesem zu versteuernden Einkommen, ja, alle möglichen Dinge noch mitfinanzieren müssen, auch ihre Altersversorgung und das kommt noch dazu. Aber das Wesentliche ist, und das habe ich ja selbst bei mir persönlich erlebt, das Wesentliche ist, sie finanzieren ja eine Arztpraxis, sie bauen eine Arztpraxis auf. Ja, je nachdem, welche Praxis sie aufbauen, okay, es gibt welche, da müssen sie nicht so hoch investieren, aber in der Regel sind sie bei 500.000, 600.000 Euro und Radiologe bei 2 Millionen Euro. So, diese 2 Millionen Euro, die müssen sie finanzieren aus ihrem zu versteuernden Einkommen. Ja, das heißt, wenn Sie 230.000 Euro im Schnitt haben, dann gehen da mal locker, je nachdem, wo ich stehe, 40.000, 50.000 Euro an Finanzierung und Zinsen raus, die ich für meine Praxis mal bezahlt habe oder die ich investiert habe oder auch für Neuinvestitionen. Und das schmälert im Prinzip das Einkommen. Wenn Sie das dann genau rechnen, dann kommen Sie darauf, dass Sie wirklich maximal in vielen Praxen tatsächlich ein Oberarztgehalt vielleicht erreichen. Und dann sagt jeder auch, ich habe einen Praxisnachfolger gesucht, warum soll ich mir das antun, wenn ich das Gleiche als Angestellter verdiene? Und da kriege ich mein Geld weiter bezahlt, wenn ich krank bin. Da habe ich alle sozialen Kosten mit abgefedert. Sie müssen als selbstständiger Arzt mit so einem Unternehmen deutlich mehr verdienen, sonst ist es uninteressant, sonst macht das niemand mehr.
Ja, dann kommen wir langsam zum Schluss. Ich wollte noch eine Frage stellen, wie man das sehen kann. Es gibt den Beschluss zum Orientierungswert, sagen wir letztes Jahr 3,85%. Und es gibt die tatsächliche Honorarentwicklung. Die ist manchmal ein bisschen anders. Es gibt ja auch noch die extrabudgetären Leistungen. Das heißt, die Leistungsmenge ist ja im Vorhinein auch nicht ganz fest definiert.
Correct.
Wie weit liegt das am Ende in der Regel auseinander? Kann man das überhaupt noch so sagen, dass das deutlich höher liegt? Die Kassen geben da ja immer so eine komische Rechnung raus. Hier gibt es 300 Millionen mehr und da 700 Millionen mehr und am Ende ist es weit über einer Milliarde. Dass das dann auch noch verteilt werden muss zwischen den Fachgruppen und nach Köpfen, das ist ja eigentlich versteht sich von selber. Aber die Summen, die lesen sich so schön. Das ist ja auch ein bisschen der Kampf um die Meinungshoheit da.
Ja, wir natürlich.
Eben schon angesprochen. Wie ist das tatsächlich? Wie entwickelt sich das Honorar, wenn man eben diese 3,85% vielleicht sieht oder plus minus und auf der anderen Seite eben dann da die tatsächliche Entwicklung der Honorarsumme?
Ja, also die tatsächliche Honorarsumme hängt dann noch von weiteren Kartellen ab. Das muss man ganz klar so sagen. Also wie gesagt, wir definieren ja einmal diesen festen Topf, ja, die mobilitätsorientierte Gesamtvergütung, aber ein Teil der Leistungen sind extrabudgetär und die Entwicklung dieser extrabudgetären Leistungen, bestes Beispiel ist, sag ich mal, ambulantes Operieren, die sind extrabudgetär vergütet, entwickelt sich also das ambulante Operieren nach oben, wird mehr ambulant operiert, übrigens etwas, was ja umgesetzt werden soll und gefördert werden soll, dann ist natürlich das Gesamthonorar am Schluss höher. Dazu kommt nochmal die Entwicklung der Krankenkassenmitglieder in der jeweiligen Zuordnungsregion, also in Rheinland-Pfalz. Wir haben durch Zuwanderung natürlich mehr Krankenkassenmitglieder und auch das bedeutet, dass wir tatsächlich einen geringen Anteil noch zusätzlich an Honorar bekommen, weil der rechnet sich pro Krankenkassenmitglied in der jeweiligen Region, sodass da dann tatsächlich aus 3,85% vereinbart, dann durchaus auch 4, ich glaube, wir liegen in Rheinland-Pfalz momentan bei 4,1 ungefähr Gesamthonorarentwicklung. Mhm.
Also ein bisschen besser ist es.
Das ist aber irgendwann auch ausgereizt. Ja, das ist irgendwann ausgereizt. Irgendwann, wie gesagt, momentan haben wir kaum noch Zuwanderung, ist es als Deutsch zurückgegangen. Da werden wir nicht viel erwarten in dem Bereich. Und irgendwann ist, wie gesagt, die Arztpraxen sind ja alle, die meisten jedenfalls am Anschlag. Auch da ist jetzt nicht mehr wahnsinnig viel zu erwarten. Das ist so ähnlich wie bei der Diagnoseentwicklung. Wir haben jetzt alle Diagnosen sozusagen dokumentiert und jetzt ist da keine Entwicklung mehr zu erwarten in den nächsten Jahren.
Ja, das ist noch so ein kleiner Nebenaspekt, nicht? Es hängt auch davon ab, wie genau die Kolleginnen und Kollegen kodieren, oder?
Genau, das hängt davon ab, ja. Und das kann, wie gesagt, auch zu negativen Entwicklungen führen. Also es kann durchaus sein, dass aus den 3,85 auch nachher 3,6 werden. Mhm. Das hängt, wie gesagt, von der Bevölkerungsentwicklung ab, das hängt von der Abrechnung von extrabudgetären Leistungen ab. Das hängt auch davon ab, wie gut die Kollegen kodieren.
Gut, ich glaube, dann haben wir das jetzt einigermaßen umrundet, das Thema.
Es ist ein schwierig zu verstehendes Umfeld.
Ja, ne? Aber ich finde das, ich glaube, das hat ein bisschen dazu beigetragen, das ein bisschen nachzuvollziehen. So ein paar Aha-Erlebnisse sind dann schon dabei, finde ich, dass Sie eben sagen, dass der Arztlohn nach Kassenansicht eigentlich gar nicht steigen muss, zum Beispiel. So eine Geschichte, ja. dass die Praxen wissen müssten, dass sie auch nicht vergessen zu kodieren und genau kodieren, damit eben dann vielleicht, wenn sich irgendwo etwas verschlechtert in der Erkrankung eines Patienten, dass dann diese Verschlechterung sich auch abbildet und nicht dann einmal Diabetes, immer Diabetes. Also das ist ja auch so ein Punkt, das haben wir auch schon oft geschrieben. Genau. Und ja, und dann natürlich auch Ihr Wunsch, dass die Honorar Verhandlungssystematik sich eher an Inflation und Lohnentwicklung und Kostenentwicklung orientiert und nicht mehr unbedingt an der MGV. Jetzt als nicht an der Mobilität.
Was mir nochmal ganz wichtig wäre, darf ich nochmal gerade zwischengehen?
Ja,
mir ist nochmal ganz wichtig bei dieser Entwicklung Arztlohn. Ja. Also das sind ja, wie gesagt, immerhin 60% vom Orientierungspunkt wert. Ja. Und da darf man nicht vergessen, dass wir eine massive Veränderung haben, auch im niedergelassenen Bereich. Wir haben mittlerweile einen sehr, sehr hohen Anteil angestellter Ärzte in den Arztpraxen. 40% der Sitze sind von angestellten Ärzten besetzt, die in den Praxen arbeiten. Ja, also Großpraxen, die 3 der 4 angestellte Ärzte haben. Diese Ärzte, die sind abgehängt von der Tariflohnentwicklung, die im Krankenhaus gezahlt wird. Und wenn sich bei uns nichts tut in der Arztlohnentwicklung, können wir unseren angestellten Ärzten kein zusätzliches Entgelt zahlen. Und auch das ist ein Riesenproblem, gerade bei größeren medizinischen Versorgungszentren.
Das heißt, auch da gibt es das Konkurrenzverhältnis zu den Krankenhäusern.
Ja, natürlich, massiv, klar.
Ja, dann könnte man ja jetzt fast eine Wette abschließen auf das endgültige Ergebnis. Allerdings haben Sie Insiderwissen, insofern wäre das nicht ganz fair. Daher frage ich Sie ganz zum Schluss nur, was glauben Sie, werden die Vertragsärzte in diesem Jahr ein bisschen zufriedener sein mit dem Abschluss als im vergangenen Jahr oder eher nicht?
Nein, die Unzufriedenheit wird vielleicht sogar noch massiver sein als letztes Jahr, da bin ich mir sicher. Es gibt da schon einige Umfragen in so berufspolitischen sozialen Gremien, da ist es also schon so, dass eben halt ein Großteil unserer Vertragsärztinnen und Vertragsärzte von der KBV fordert, bei einem solch unverschämten Angebot gar nicht mehr an den Verhandlungen teilzunehmen. Mhm. Letztendlich kommt irgendwas um 3,5, 3,6 oder sowas heraus und das wird eine hohe Unzufriedenheit mit sich bringen und die Unzufriedenheit wird umso größer sein, wenn die KBV ihrerseits als Verhandlungspartner dem Kompromiss eventuell sogar zustimmt. Ja, also das ist ja auch ein großes Problem für das Selbstverwaltungsgremium, für unsere eigenen Wir werden natürlich als KBV dann ganz besonders geschimpft, weil wir gesagt bekommen, ah ja, ihr habt dem ja sogar zugestimmt. Mhm. Ja? Obwohl es ein unzureichendes Angebot war, habt ihr dem zugestimmt. Und momentan ist es so, dass ein Großteil auch der einzelnen Vorstände der KV sagen, wir verweigern uns überhaupt an diesen Verhandlungen teilzunehmen bei solch wirklich nicht akzeptablen Angeboten aus der Krankenkassenseite.
Herr Dr. Bartels, haben Sie vielen Dank für den Überblick, den Sie uns gegeben haben über die Determinanten der Honorarverhandlungen. Wir drücken die Daumen, dass es einen fairen Abschluss gibt und alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen, es war ein sehr nettes Gespräch.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.